Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich habe am heutigen Morgen das Landeskabinett darüber informiert, dass bei mir vor einiger Zeit Brustkrebs diagnostiziert worden ist.
This is the team that will shape the European way. Stand up for our values and world-class standards.
Die IAA in diesem Jahr ist ein Problem. IAA, mehr als 30 Marken, Automarken sind nicht dabei.
Das sind die Töne zu den Themen heute. Manuela Schwesig und der Umgang mit ihrer Krebserkrankung. 27 für Europa, Ursula von der Leyen und ihre EU-Kommission und die internationale Automobilausstellung IAA im Zeichen der Krise. Darüber reden wir heute in der Tag an diesem 10. September 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Es sind die Momente, in denen auch in Berlin kurz innegehalten wird. Genesungswünsche kommen von allen Seiten, von der Kanzlerin natürlich und auch von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie gehen an Manuela Schwesig, die heute öffentlich gemacht hat, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Und deswegen legt sie ihren Interimsvorsitz bei der SPD nieder. Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns will sie aber bleiben.
Viele Frauen zeigen, dass diese schlimme Krankheit heilbar ist, dass man dagegen ankämpfen kann. Und ich habe schon einige Kämpfe in meinem Leben geführt und werde auch diesen Kampf führen. Und bin sehr zuversichtlich, dass ich am Ende gesund sein werde. Viele an Brustkrebs erkrankte Frauen zeigen auch, dass ein couragierter Umgang mit der Krankheit, Therapie und Berufstätigkeit vereinbar ist.
Tja, trotz der schweren Krankheit weiter im schweren Amt. Ich finde das bemerkenswert, deswegen habe ich Frank Capellan, den SPD-Kenner bei uns im Hauptstadtstudio, zu mir in die Leitung gebeten. Hallo Frank.
Hallo, grüß dich, Philipp.
Du kennst Manuela Schwesig gut. Ist das ein typischer Umgang mit der Krankheit, mit so einer Krankheit für einen Politiker?
Für einen Politiker weiß ich nicht. Es wird vielleicht langsam typischer. Wir haben jetzt viele Beispiele, wo Politiker, die erkranken, offensiv damit umgehen und das auch öffentlich machen. Aber ich würde sagen, es ist typisch für Manuela Schwesig. Da kommt doch auch die ehemalige Familien- und Frauenministerin durch, die auch den vielen betroffenen Frauen, so habe ich das empfunden, heute Mittag Mut machen möchte, diesen Kampf gegen den Krebs aufzunehmen, zu sagen, lasst euch nicht unterkriegen und vielleicht auch zu sagen, jeder muss das, glaube ich, für sich entscheiden, was man beruflich noch stemmen kann nebenher, aber vielleicht eben auch zu sagen, ich zeige oder ich habe mir das zumindest vorgenommen, dass beides geht, Ministerpräsidentin zu sein, mich vertreten zu lassen von anderen Kollegen oder vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Cafier und die Krankheit zu behandeln zu lassen und dagegen zu kämpfen. Ob es wirklich klappt, darüber können wir vielleicht mit ihr im Nachhinein reden. Also ob das klappt, beides miteinander zu vereinbaren. Denn ich glaube, da kommen, das wissen alle Betroffenen, ganz harte Zeiten auf sie zu.
Es wird ja immer viel auf Politiker beschimpft. Wir, die sie beobachten, du, der sie noch eigentlich viel mehr beobachtet als ich hier im fernen Köln, wissen ja, dass das häufig wirklich ein Knochenjob ist, den man sich da antut als Politiker. Würdest du sagen, das ist vorbildhaft?
Ja, ich würde das schon sagen. Wobei ich ja gerade gewisse Bedenken habe, anklingen lassen. Also ob man das wirklich packen kann, ob man sich nicht zu viel zumutet. Aber ein Vollblutpolitiker, eine Politikerin wie Sie, die so dermaßen unter Strom steht, ich meine, der fällt es dann auch schwer und das ist möglicherweise dann auch für den Genesungsprozess nicht wirklich zuträglich, dann von heute auf morgen alles hinzuschmeißen. Also von daher darf man darüber, glaube ich, nicht urteilen. Ich habe großen Respekt davor, wenn sie das hinbekommt, so wie viele ja auch Respekt davor haben bei unseren Politikern, die gesund sind, aber eine Familie auch haben, die kleine Kinder haben und das auch irgendwie managen müssen. Da hörte ich ja von ihr auch immer wieder, das hat sie immer wieder gesagt, als sie hier noch im Kabinett war, der Mittwochnachmittag, der gehört meiner Familie und ich will so oft wie möglich nach Schwerin fahren, um mit meinen Kindern wenigstens frühstücken zu können, sie von der Kita abzuholen. Also das ist schon schwer, das alles unter einen Hut zu bringen. Und wenn dann so eine schlimme Krankheit dazu kommt, wird es doppelt schwer.
Du hast gerade Familie gesagt, sehr privat. Das Öffentlichmachen einer Krankheit, so einer schweren Krankheit, das ist ja auch was sehr Privates. Du hast gerade gesagt, wir haben viele Politiker erlebt, die ihre schwere Erkrankung öffentlich gemacht haben. Volker Bouffier fällt mir da ein, Ministerpräsident von Hessen, der gesagt hat, dass er Hautkrebs hat. Im Januar oder so war das, glaube ich,
genau.
Anfang des Jahres. Gehört das heute dazu. Dieses Gläserne, dieses Öffentlichmachen aller Privatheit. Gibt es überhaupt noch Privatheit im Leben eines Politikers?
Naja, du fragtest eben nach der Vorbildfunktion, die gibt es ja sicherlich. Und wenn man da als Politiker, der man nun in der Öffentlichkeit steht, da ein bisschen Mut machen kann, dann kann das ja vielen Betroffenen auch helfen. Und es gibt ja auch Parteifreunde, Mitstreiter, die sich dann auch ernsthaft Sorgen machen um diejenigen. Ich würde dir das gerne vorspielen. Wir hatten auch den Fall von Mike Moring, CDU-Chef in Thüringen. Der ist im vergangenen Jahr an Krebs erkrankt. Er hat nicht öffentlich gemacht, an welcher Krebserkrankung, aber vielen war dann aufgefallen, dass er plötzlich eine Mütze auch anhatte, als er im politischen Tagesgeschäft unterwegs war. Und dann hat er sich bei Facebook erklärt.
Ich habe mir die Mütze auch deshalb bewusst gekauft, weil einige von euch ja wissen, dass ich im letzten Jahr im Oktober eine OP hatte, die auch gut verlaufen ist und alles gut heilt. Die Ärzte hier haben eben nicht nur Gutartiges gefunden, aber man sieht eben die äußerlichen Wirkungen. Mein Arzt ist sozusagen mein Friseur. Und deshalb wollte ich mich schon einmal selbst an euch wenden, um Verständnis bitten.
Ja, also er hat da ganz bewusst mit offenen Karten gespielt. Da fällt mir dann ein anderer ein, den wir auch gut kennen hier im Deutschlandfunk, Wolfgang Bosbach, Prostatakrebs. Das war gerade auch Thema. Ich komme gerade von einer Pressekonferenz mit Jens Spahn, dem Gesundheitsminister, wo es um ein Präventionszentrum für Krebserkrankungen ging, das jetzt eingerichtet wird. Und auch da wurde über Manuela Schwesig gesprochen und darüber, dass man gerade bei Brustkrebs wenig tun kann in Sachen Prävention. Anders ist das bei Prostatakrebs. Und damit ist eben dann Wolfgang Bosbach ganz offensiv umgegangen und er hat dann ein Buch darüber geschrieben, der ist in Talkshows aufgetreten und hat gesagt, ja, ich habe nie eine Vorsorgeuntersuchung gemacht, da wäre der Krebs höchstwahrscheinlich viel früher entdeckt worden, der ist nur zufällig entdeckt worden, das war sein Fehler. Und er hat dann auch, das finde ich ganz bemerkenswert, dann auch beschrieben, dass er nie bereut hat, dass er das so öffentlich gemacht hat. Da hat er gesagt, kürzlich bummelte ich mit meiner Frau durch die Fußgängerzone von Kitzbühel und da packte mich plötzlich ein Mann an der Schulter und sagte, Herr Bosbach, ich habe das Gleiche wie Sie und ich mache genau das wie Sie, ich lasse mich nicht unterkriegen. Und da hat er gesagt, das ist doch ein schönes Erlebnis. Mhm. Also ich finde, das zeigt, dass es auch positiv sein kann, wenn Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen, auch offensiv damit umgehen. Mhm.
Das offensive Umgehen ist das eine, das Weitermachen ist das andere. Wir haben schon gesagt, Respekt auf der einen Seite, aber auch Zweifel. Ginge das nicht auch als Politiker, dass man einfach eine Auszeit macht? Oder ist das einfach nicht vereinbar mit dem Amt?
Mit dem Amt schon, das würde ich sagen, jeder von uns, auch jeder Politiker ist irgendwie ersetzbar. Es hat ja auch eine gewisse Tragik, was den Fall Schwesig angeht. Ich erinnere mich gut, vor 2 Jahren, im Frühjahr, im Mai war das, glaube ich, als die Krebserkrankung ihres Vorgängers Erwin Sellering, ihr politischer Ziehvater, bekannt wurde und wo dann Manuela Schwesig sehr schnell gesagt hat, ich wechsle dorthin nach Schwerin. Also damit will ich nur sagen, jeder ist irgendwie ersetzbar. Natürlich ginge das auch anders, auch eine Auszeit zu nehmen. Aber wie ich eben sagte, ich glaube, manche brauchen das auch, können nicht direkt von 100 auf 0 gehen. Und da ist es dann möglicherweise, und das muss jeder für sich entscheiden, auch wichtig im Sinne der Behandlung des Genesungsprozesses, dass man weitermacht irgendwie.
Wie geht's Erwin Sellering jetzt eigentlich?
Erwin Sellering ist genesen, so haben wir das gehört. Er ist wieder im Landtag und macht wieder Politik, hat aber keinerlei Ambitionen gezeigt, seinen alten Job wieder zu übernehmen und hat auch immer wieder gesagt, ich will Manuela Schwesig da nicht reinreden, sie macht das gut, sie macht das anders als ich, alles prima, alles gut. Also der hat, glaube ich, damit abgeschlossen und hat diese Zäsur erfolgreich hinter sich gebracht und auch die anderen, was wir so hören, Volker Bouffier, der hessische Ministerpräsident und Mike Moring, denen geht es gut. Mike Moring hat im Juni gesagt, als er öffentlich machte, dass die Ärzte ihm gesagt hätten, er sei wieder gesund. Ich kann jetzt jedes Jahr im Juli meinen 2. Geburtstag feiern.
Dann bleibt uns an dieser Stelle nur noch übrig, Manuela Schwesig alles Gute zu wünschen. Vielen Dank, Frank.
Sollte man tun, ja.
Tschüss. Klasse. Tschüss.
This is the team. As diverse as Europe is, as strong as Europe is, Those are dedicated men and women, and I'm looking forward working with this team for Europe. Thank you so much.
You're welcome, Ursula von der Leyen, neue Kommissionschefin, sagt, das ist das Team, so verschieden wie Europa und so stark wie Europa. Und sie freut sich auf die Zusammenarbeit. Heute hat sie ihre Kommission, ihre EU-Kommission vorgestellt. 27 EU-Staaten, wenn wir Großbritannien schon mal rausnehmen, heißt 27 Kommissare inklusive Ursula von der Leyen, der Chefin. Also jedes Land stellt ein Kommissionsmitglied, so wie es der EU-Proporz vorsieht. Sie hat versprochen, gleich viele Männer und Frauen auszuwählen und hat so gut wie Wort gehalten, das ist gestern schon durchgesickert, mit ihr sind es 13 Frauen gegenüber 14 Männern in der neuen Kommission. Doch jetzt kennen wir auch die Namen. Bettina Klein, unsere Korrespondentin in Brüssel, ist jetzt in der Leitung. Bettina, ich erspare dir jetzt alle 27 Namen aufzuzählen, aber wen sollten wir uns denn auf jeden Fall merken?
Naja, ein paar Namen, die den Hörerinnen und Hörern, die sich so ein bisschen für EU-Politik interessieren oder aber auch einfach nur den Deutschlandfunk verfolgen, möglicherweise geläufig sind. Da wären in der Tat zu nennen die drei exekutiven Vizepräsidenten, die sie ernannt hat. Das heißt, das sind von den insgesamt 8 Vizepräsidenten 3 mit besonderen Befugnissen, da komme ich gleich noch drauf. Und die heißen eben Frans Timmermans, der soll für die Umsetzung der Klimapolitik zuständig sein. Margarete Vestager, oder wie sie als Dänin ausgesprochen werden möchte, Vestager, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Sie war für Wettbewerb zuständig, wird das auch wieder sein, wird aber eine Art übergeordnete Funktion für Digitales in Zukunft bekommen. Und exekutiver Vizepräsident Nummer 3, Valdis Dombrovskis, auch er ein bekannter Name, auch er gehörte bereits der alten Kommission an und er soll etwas für etwas zuständig sein, was jetzt genannt wird, Economy that works for people, das heißt eine Wirtschaftspolitik, die auch für die Menschen funktioniert. Und das Interessante ist, dass Ursula von der Leyen tatsächlich die Strukturen in der Europäischen Kommission verändert dahingehend, dass sie eben sozusagen horizontal übergreifende Bereiche schafft, weil man natürlich sieht, dass die bisher teilweise wirklich jeder so in seiner eigenen vertikalen Säule gearbeitet haben, die Themen aber gerade heutzutage natürlich komplett vernetzt sind und da mehr Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortung in Zukunft passieren muss und das nimmt sie relativ beherzt in Angriff.
Also es gibt jetzt sozusagen auch von den 27 Kommissaren gibt es Ursula von der Leyen an der Spitze und darunter 3 Oberkommissare und dann untergliedert sich das weiter. Habe ich das jetzt so richtig verstanden sozusagen?
Genau, es gibt insgesamt 8 Vizepräsidenten und davon eben 3 Vizepräsidenten mit diesen besonderen Befugnissen und dann gibt es eben die restlichen Kommissare und diese 3 besonderen Vizepräsidenten haben jeder auch noch ein eigenes Ressort, das sie unabhängig davon eben auch betreuen. Also da wird eine Menge Verantwortung neu sortiert und gebündelt und ich bin gespannt, wie sich das sozusagen dann in der Zukunft bemerkbar machen wird.
Also fassen wir zusammen, Dombrovskis, Economy that works for the people, schöner Name. Klingt so ein bisschen wie das gute Familiengesetz oder gute Kita-Gesetz in der bundesdeutschen Politik.
Lässt sich auch hier nicht aufhalten.
aber lassen wir das mal. Okay, also Economy that works for the people. Dann Frans Timmermans, Digitales und, Vestager, Digitales und Frans Timmermans, Klima.
Na? Genau.
Das sind die 3 Themen, die Ursula von der Leyen dementsprechend übergeordnet auch setzen will.
Ganz genau. So hat sie es auch angekündigt heute und so steht es auch in der Pressemitteilung, wo das nochmal alles aufgelistet ist. Das sind ihre 3 Kernthemen, denen sie eben eine besondere Bedeutung schon beigemessen hat, eben bei ihrer Bewerbungsrede, in ihren Briefen an die Fraktionen. Und damit macht sie jetzt also wahr und ernst und setzt das in dieser Art und Weise um. Sie hat ja zum Beispiel versprochen, dass sie gleich loslegen will mit einem Green Deal. Das war natürlich für die Grünen attraktiv, die aber trotzdem gegen sie gestimmt haben. Daran wird sie natürlich gemessen werden, wie sie das jetzt umsetzt. Digitalpolitik war ihr sehr wichtig, ist auch der liberalen Fraktion sehr wichtig, der Margarete Vestager angehört. Digitalpolitik muss Europa aufholen, auch was Forschung, Innovation angeht und eben Wirtschaftspolitik. Und da hat man eben jetzt diesen Valdis Dombrovskis mit auch als besonders herausgehobenen Vizepräsidenten ernannt. Jemand von der Europäischen Volkspartei, also von ihrer eigenen Partei. Mhm.
So, jetzt wissen wir, 27 Kommissare aus 27 EU-Staaten, von denen alle, sagen wir es mal so, rechtsstaatlich nicht auf dem gleichen Niveau agieren. Wirkt sich das auch auf die Kommissionsmitglieder aus? Sind auch Kandidaten dabei, bei denen das EU-Parlament, von dem wir wissen, die müssen die noch alle durchnicken, beziehungsweise durchwinken, wo sie möglicherweise sich auf die Hinterbeine stellen?
Na, da gibt es einige Kandidaten, wo eben Fragezeichen hinter schon gemacht werden, seit diese Namen kursieren. Und das ist im Prinzip seit vergangener Woche. Gestern wurden sie ja bestätigt. Das ist zum einen eben der polnische Kandidat Janusz Wojciechowski, der bis 2014 auch dem Parlament angehört hat, dann dem Europäischen Rechnungshof. Der wird gerade geprüft von der Europäischen Antibetrugsbehörde OLAF wegen nicht korrekter Reise- und Spesenabrechnungen. Darüber hinaus wird es auch nochmal Fragen geben, weil er soll das Portfolio Landwirtschaft bekommen. Und Polen als größter Empfänger der Landwirtschaftssubventionen.
Das riecht nach Vetternwirtschaft.
Wo alle natürlich sagen, wir brauchen eine Landwirtschaftsreform und wir brauchen insofern eine Reform, als wir die Kriterien überprüfen und verändern müssen, nach denen Subventionen vergeben werden. Ursula von der Leyen ist darauf angesprochen worden und hat gesagt, hier sind alle Europäer, alle Kommissare und es habe jetzt gar nicht so einen großen Einfluss, aus welcher Nation die kommen. Bei anderen Punkten muss man sagen, da ist es ganz deutlich, dass das bewusst gewählt wurde. So, also der polnische Kandidat ist einer, wo es eine Menge Fragezeichen geben wird. Der andere, der Ungar, László Toraj, der als früherer Justizminister diese umstrittene Justizreform in Ungarn durchgebracht hat, wegen der ja auch sozusagen diese Spannung jetzt mit der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission entstanden sind. Er soll auf der anderen Seite das Portfolio Nachbarschaft und Erweiterung bekommen. Gar nicht so dumm. Ungarn ist ein relativ junges EU-Mitglied, also vor 15 Jahren beigetreten und nachbarschaftlich relativ nahe den Balkanstaaten. Und das wird sozusagen das nächste große Kapitel der Erweiterung sein. Mhm. Und erfahrungsgemäß sind all die Staaten, die da nahe dran sind, haben eigentlich ein größeres Interesse. So, das sind zwei der Namen, die scharf befragt werden, aber es sind nicht die einzigen.
Okay, lassen wir es erstmal bei den zwei Namen. Mehr können wir uns wahrscheinlich jetzt in dieser kurzen Zeit nicht merken. Die Frage ist aber, was passiert denn, wenn die nicht nur scharf befragt werden, sondern wenn am Ende auch das EU-Parlament den Daumen senkt? Wer wird dann tätig? Müssen dann nochmal die Staaten, aus denen die Kommissare kommen, tätig werden und einen anderen vorschlagen? Oder sucht Ursula von der allein dann exklusiv handverlesen andere Mitglieder aus, beziehungsweise andere Kanzler.
Erstmal wird das ja die werden ja quasi erstmal sich schriftlich äußern müssen, die Kandidaten. Dann wird es mündliche Anhörungen geben, die laufen zwischen 30. September und 8. Oktober. Da werden die nochmal sozusagen auf gut Neudeutsch gegrillt. Mhm. Und dann müssen die Ausschüsse, der Ausschuss oder die Ausschüsse, wo die Befragung stattgefunden haben, den Daumen heben oder senken. Und wenn sie ihn senken, dann lautet die Ansage an die designierte Kommissionspräsidentin, wir werden diesen Kandidaten nicht durchwinken zum Beispiel. Das heißt, entweder du tauschst den aus oder wir werden die ganze Kommission durchfallen lassen, denn über die wird nur in Gesamtheit abgestimmt, dann Ende Oktober. Und dann ist die Frage, ist die Kritik so scharf, dass Frau von der Leyen bei dem Mitgliedsland um einen neuen Kandidaten bitten muss, was das Ganze noch weiter verzögern würde? Oder reicht es eben, wenn man da zusätzliche Erklärungen liefert und Verpflichtungen, sodass das Parlament am Ende doch zufriedengestellt werden kann? Da gibt es ja auch verschiedene Erfahrungen über den letzten Kommissionen, durch die das Parlament ja gegangen ist. Also da sind mehrere Szenarien denkbar.
Das heißt, das kann sich alles noch ganz schön hinziehen, bis dann Ursula von der Leyen wirklich Kommissionschefin in Amt und Würden ist sozusagen und dann auch die Arbeit von Jean-Claude Juncker übernimmt.
Na, geplant ist das, dass sie am 1. November antritt. Das kann nur passieren, wenn das Europäische Parlament in Straßburg in der letzten Oktoberwoche die Kommission bestätigt. Das wird sie dann machen, wenn die Ausschüsse vorher grünes Licht gegeben haben. Haben die kein grünes Licht gegeben und es ist nicht möglich, bis Ende Oktober die Parlamentarier zufriedenzustellen, dann könnte es eine Verzögerung geben. Das ist im Augenblick Spekulation. Sehr viel wird jetzt wirklich davon abhängen, von den Reaktionen aus dem Parlament, davon, wie die Kandidaten die Fragen beantworten, wie sie sich in den Hearings verhalten. Und die finden wirklich erst Ende September, Anfang Oktober statt. Das heißt, da ist dann nicht mehr sehr viel Zeit zur geplanten Wahl der Kommission, wobei das auch verschoben werden könnte. Mhm. Ne? Also es kann sein, dass sich da noch Verzögerungen ergeben. Müssen wir jetzt mal abwarten.
Okay. So, jetzt möchte ich am Ende nochmal die Machtfrage mit dir besprechen. Gerade aus Sicht von EU-Kritikern, aus Sicht von EU-kritischen Ländern wird die EU-Kommission ja im Prinzip immer oder häufig gleichgesetzt mit dieser bösen EU, diesem Brüsseler Apparat, der Vorschriften macht, die keiner braucht. Kann man das so sagen? Wie mächtig ist die Kommission in Wirklichkeit? Beim Erlassen von Erlassen zum Beispiel.
Ja, das ist ja schon einfach eine Menge Begriffsverwirrungen und eine Menge Fake News ist da einfach unterwegs. Wir stellen es immer wieder auch gerne nochmal richtig. Also die beiden wichtigsten Aufgaben der Kommission ist erstens Gesetzesvorschläge zu unterbreiten und zweitens die Einhaltung der Verträge zu überwachen. Und letzterer Punkt ist eben der Grund, weshalb dann am Ende sowas wie Vertragsverletzungsverfahren oder auch Rechtsstaatsverfahren eingeleitet werden. Das kommt von der Kommission, weil das ist ihre Aufgabe. Die erste Aufgabe, die ich genannt habe, Gesetzesvorschläge einzubringen. Das heißt noch nicht, dass die Kommission das dann entscheidet, sondern die letzte Entscheidung liegt bei den Mitgliedstaaten, die immer sehr gerne, wenn was schief geht, sagt, das ist das böse Brüssel schuld. Und wenn was gut geht, dann heften sie sich selbst an die Brust. Also die Entscheidung muss getroffen werden von den Mitgliedstaaten unter Zustimmung oder Einbeziehung des Europäischen Parlaments. Und es gibt allerdings vor allen Dingen einen Bereich, wo die Kommission die Handlungshoheit hat, und das sind die Handelsfragen. Das sieht man jetzt bei den Streitigkeiten zum Beispiel mit den USA oder auch mit China. Da ist es eben die Handelskommissarin selbst, die dort verhandelt, weil sie das Mandat der Mitgliedstaaten hat. Aber auch da gibt es immer eine Rückkopplung. Sozusagen nur die Autorität hat in diesem Bereich zum Beispiel, hat die Kommission. In den meisten anderen hat sie nicht. Da müssen die Mitgliedstaaten zustimmen oder auch nicht.
Die internationale Automobilausstellung, kurz IAA in Frankfurt, galt lange als wichtigste Automesse der Welt, als unverzichtbare Branchenschau, auf der kein großer Autoproduzent fehlen darf. Doch mittlerweile machen immer mehr Hersteller einen Bogen um die IAA. Zum Beispiel die hippen Elektropioniere aus Kalifornien von Tesla oder Toyota, das ja mit VW immer um den Titel größter Autobauer der Welt kämpft. Ohne Frage, die Branche ist im Umbruch und in Verruf geraten. Auf der einen Seite will sie klimafreundlich werden. Elektrooffensive ist mal wieder das Stichwort. Zum Beispiel im Werbefilmchen von VW-Vertriebsvorstand Jürgen Sackmann.
Wir schlagen jetzt ein drittes Zukunftskapitel mit dem ID auf, wo es darum geht, unseren eigenen Mobilitätsfootprint zu dekarbonisieren, auf Null zu setzen. Da wollen wir hin 2050.
Tja, klingt voll gut. Aber auf der anderen Seite ist da immer noch der Verkaufsschlager mit den drei bösen Buchstaben. SUV.
Hier feiert die deutsche Automobilindustrie eine irre Leistungsschau, und zwar von Fahrzeugen, die Welt wirklich nicht mehr braucht. Immer größere, immer schwerere und schmutzigere SUVs kommen jetzt auf die Straße.
Tja, das sagt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe über die IAA. Und deswegen muss ich jetzt mal nachfragen, Sie hören die vielen Geräusche schon im Hintergrund. Wir fragen nach bei Silke Hane, die ist natürlich auch gerade in Frankfurt bei der Automesse. Hi Silke.
Ja, hi Philipp.
Du bist auf der IAA, was siehst du mehr, SUVs oder E-Autos?
Das schließt sich ja nicht unbedingt aus. Fakt ist aber, an keinem Stand fehlen SUVs. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht zu jedem Stand hin und habe geguckt, was die für einen Antrieb haben. Es ist aber schon auch auffällig, dass alle mit Elektromobilität, Future Mobility, solchen Schlagworten hier arbeiten und das ganz klar auch ins Zentrum ihrer Pressekonferenzen stellen. Also BMW zum Beispiel heute früh, die auch nochmal eine Lanze gebrochen haben für Wasserstoffantriebe, dass man daran weiter forschen muss. Volkswagen gestern Abend hat auch politische Forderungen aufgestellt, dass das jetzt schneller vorangehen muss mit der Elektromobilität. Also es ist, wie du schon schön gesagt hast, mal wieder das Thema der IAA.
Was sind das für politische Forderungen? Mehr Elektroladeinfrastruktur, nehme ich mal an, sowas?
Genau, bessere Förderung. Herbert Diess, der Volkswagen-Chef, hat sogar die Förderung von Dieselantrieben in Frage gestellt und tatsächlich auch den Kohleausstieg gefordert.
Ja. Wow.
Um sozusagen den Umweltverbänden noch einen mitzugeben und sich das Argument auch anzueignen.
Hast du denn das Gefühl, hier wird jetzt tatsächlich das Startsignal für die Mobilitätswende, für die E-Wende, für die Wasserstoffwende, wie auch immer man es nennen will, gegeben auf der IAA?
Ich bin so ein bisschen skeptisch und da bin ich auch nicht die Einzige. Wir haben hier gestern mit ein paar Kollegen schon festgestellt, dass es jetzt die x-te IAA ist, wo es um Elektromobilität geht. Was den Unterschied macht, ist, glaube ich, dass in diesem Jahr den Herstellern die neuen CO2-Grenzwerte auf EU-Ebene im Nacken sitzen. Mhm. Die sehr, sehr teuer werden, wenn die Flotten dann zu viel CO2 ausstoßen, was Stand jetzt auf jeden Fall der Fall sein würde. Und deswegen glaube ich schon, dass die jetzt da mit einiger Macht ihre neuen Modelle, die ja auch im nächsten Jahr in etwas größerer Zahl doch auf den Markt kommen, versuchen da den Kunden reinzudrücken doch.
Silke, was mich ja wundert, ich habe es gerade in meiner Anmoderation schon gesagt, Mobilitätswende hin oder her, alle Hersteller weltweit haben doch im Prinzip mit den gleichen Problemen zu kämpfen, beziehungsweise entwickeln gerade neue Mobilitätskonzepte, die eben für ja, das neue Jahrzehnt, für das neue Jahrhundert ausgelegt sind. Die müssen sich neu erfinden. Warum kommen die nicht mehr zur IAA, so wie das früher eigentlich gang und gäbe war, um das hier vorzustellen?
Ja, gute Frage. Ich denke, das hat sich verlagert auf andere Messen. Also zum Beispiel, also von den Automessen ist eh Shanghai mittlerweile ganz vorne, während Frankfurt ja eher auf einem absteigenden Ast ist. Und für so alles Digitale gehen die Hersteller gerne auf die CES in Las Vegas, die Consumer Electronics Show oder den Mobile World Congress in Barcelona. Also ich sag mal, je enger das Auto mit dem Smartphone zusammenwächst, desto eher wird das Hinstellen von Autos in irgendwelche Messehallen, glaube ich, irrelevant. Mhm.
Setzt die IAA also die falschen Schwerpunkte? Haben Sie so ein bisschen die Zeichen der Zeit verpasst?
Ja, es wird schon versucht. Also es gibt ja hier auch New Mobility Congress und einige Veranstaltungen, die so ein bisschen Mobilität insgesamt in den Mittelpunkt rücken. Aber letztlich, das sieht man ja auch an der sinkenden Ausstellerzahl und den kleiner werdenden Flächen auch tatsächlich, dass das scheinbar bei den Herstellern nicht mehr zieht und sich nicht mehr lohnt, für die hier hinzukommen.
Wie ist so die Stimmung in der Branche? Glaubt man, dass die IAA das gleiche Schicksal erleiden wird wie die CeBIT in Hannover, die Technologie-Computermesse, die auch mal die weltgrößte war und mittlerweile eingestellt wurde?
Nee, es kommt wie immer drauf an, wen man fragt. Also ich habe gestern mit dem Sprecher vom VDA kurz geredet, der sagte, ja, ist doch super hier, alles toll, alles prima. Nee, macht so viel Spaß wie eh und je. Und die IAA wird es noch lange geben. Und dann habe ich auch mit Ferdinand Dudenhöfer geredet, dem Autoprofessor, dem, denke ich, doch mittlerweile allseits Bekannten. Und der sagte, er geht nicht davon aus, dass es die IAA in 2 Jahren noch gibt. Er schlägt da eher Unkonventionelles vor, wie eine Zusammenlegung mit der Gamescom oder der IFA in Berlin. Also er meint, das trägt nicht. Ich würde mal so eine Mittelprognose abgeben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es die in 2 Jahren noch gibt. Ob sich das jetzt auf Dauer hält, wenn sich nicht wirklich was am Konzept ändert, würde ich auch ein Fragezeichen hintermachen, wirklich.
IAA mit der Gamescom zusammenlegen, das ist eine Prognose, die finde ich irgendwie spannend. Silke, vielen Dank, du wirst noch lange da sein, ne? Auf der IAA bist du jetzt, die ganze Woche bist du in Frankfurt, um dir das anzuschauen.
Schön wär's, nee, ich komme heute Abend zurück nach Köln.
Okay, dann hören wir dich demnächst
morgen
wieder.
Morgen wieder auf dem Sender.
Das ist unser aller Schicksal. Silke, bis bald, wir sehen uns dann wieder in Köln.
Bis dann, Philipp, ciao.
Tschüss. Der Tag @deutschlandfunk.de. Dahin können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten. Morgen macht Jasper Barnberg hier weiter. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.